Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich Eskudes New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Da schaue ich hin, denn ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. Heute machen wir mal was anderes. Ich spreche nicht mit einem Startup-Gründer, sondern mit einem Startup-Investor. Matthias Frost von Mosel Ventures aus Oberbillig in Rheinland-Pfalz erzählt, wie er und seine Mitgesellschafter in Startups investieren. Wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell eines Investors? Worauf achtet er? Wie spricht man ihn am besten an? Das sind alles sehr, sehr hilfreiche Informationen für die, die demnächst fundraisen wollen. Und sicherlich ist es auch spannend für alle, die überlegen, selbst in Startups zu investieren. Also, bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis: Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Matthias.
Vielen Dank, Christian, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja jetzt schon seit ein paar Monaten immer wieder in Kontakt gewesen. Ursprünglich kam ich auf deine Firma, weil die heißt Mosel Ventures. Und ich, der aus Koblenz kommt, die Mosel natürlich sehr, sehr liebt, als Teil meiner Heimat begreife, da hat mich das sofort angesprochen. Von wo genau sprichst du jetzt mit mir?
Ich sitze in Oberbillig und wenn einer fragt, der aus der Gegend kommt, das ist nicht bei Wasserbillig, sondern gegenüber von Wasserbillig, wo die ganzen Tankstellen sind. Oberbillig ist ein kleiner Ort an der Mosel, an der Luxemburger Grenze, also zwischen Trier und Grevenmacher. Auf der deutschen Seite. Viel westlicher in Deutschland geht's nicht. Es ist eine wunderschöne Provinz, ja, aber auch eine Provinz, wo man halt vorwiegend Historien anschaut, die Römer Hinterlassenschaften begutachten kann, Wein trinkt, Rad fährt, nicht wahnsinnig viel Business macht und wir sitzen hier und machen Startup-Investments.
Da du jetzt kein Unternehmer bist in dem Sinne, machen wir auch heute mal keinen Pitch, sondern einfach nur die Frage, was machst du da genau mit Mosel Ventures?
Mosel Ventures ist entstanden aus einer Idee. Ich mit vor 2017, das ist jetzt 8, 9 Jahre her, hatte ich die feste Entscheidung, nicht mehr angestellt tätig sein zu wollen. Ich war bis dahin leitender Manager, also ich war kein Gründer, habe keine Exits gemacht, ich war immer leitend angestellt, habe viel für Ausland, im Ausland gearbeitet, von Luxemburg bis Indien, habe große Teams gemanagt, hatte darauf überhaupt keine Lust mehr und habe gesagt, ich bin ab heute Business Angel, also noch kein Mosel Ventures, nur Business Angel, habe selber in Startups investiert, bin durch einen guten Freund dazu gebracht worden und habe relativ blauäugig angefangen, ja, habe mir keine großen Bücher gelesen, habe mir leider keine Mentoren geholt, die mich dort erstmal einführen und mir ein bisschen zeigen, wo es lang geht, sondern habe einfach angefangen. Dafür hat es wieder erwarten ganz gut funktioniert. Also ich habe mein erstes Investment bei einer Firma gemacht, die ich in Koblenz tatsächlich bei einem Business Angel Pitch gesehen habe. Ich habe natürlich gute und schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die man nicht unbedingt machen muss. Deswegen mein Rat schon hier an alle, die auch irgendwie in Startup Investments reinschauen wollen, dass sie sich doch an Leute anhängen, die mehr Erfahrung haben, dass man die gleichen Fehler oder die einfachen Fehler nicht am Anfang macht. Man macht immer Fehler. Ja, man kann gar nicht alles richtig machen, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Aber man kann einfache Fehler durchaus vermeiden. Und das würde ich jedem empfehlen. Ich habe mein eigenes Geld investiert, dann habe ich gemerkt, oh, das macht Spaß, macht richtig viel Spaß. Ich fühle mich so erfüllt wie noch nie in meinem Leben. Das macht auch Sinn. Es macht richtig viel Sinn, weil wir sehr oft in Startups investieren, die einen Impact, eine gesellschaftliche Entwicklung unterstützen, generieren, die für die Gesellschaft an sich gut ist und die auch Großes bewirken kann, wenn sie denn funktioniert. Und das scheint auch zu funktionieren. Trotz meiner Anfängerfehler sind dort Startups entstanden mit meiner Unterstützung, die auch erfolgreich sind und die auch das Geld auch wieder zurückbringen, was investiert wurde. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das weitermachen, weil ich war ja kein Millionär, ich war nur Angestellter und habe dann überall drüber geredet, wenn ich irgendwo auf Veranstaltungen war, was ich denn machen will. Ja, ich möchte in Startups investieren, ich möchte das im Verbund machen. Und da kam der eine oder andere Unternehmer kam auf mich zu und hat gesagt, oh, was genau machst du da und wie kommst du an die Startups ran? Wie findest du die und wie ist die Bewertung? Warum ist die so hoch? Erklär mir das mal. Und dann habe ich im Endeffekt vereinfacht gesagt, na, lass doch zusammen machen. Ich habe Zeit, ich möchte meine Zeit nur noch da investieren. Ich habe auch Geld, aber endlich. Du hast Geld und wenig Zeit. Lass uns das zusammentun. Ich brauche deine Expertise als Unternehmer, als Unternehmensberater, als Pharmareferent, als Steuerberater. Und lass uns dann zusammen investieren und gemeinsame Entscheidungen treffen. Und genauso ist Mosel Ventures entstanden. Und Mosel Ventures, ja, weil ich hier auf die Mosel gucke.
Genau, also das, was dich jetzt von einem klassischen Business Angel unterscheidet, ist auch tatsächlich eben noch die Leute, die da noch hinten dran sind, die mit dir zusammen investieren. Kannst du da noch so ein kleines bisschen erklären, wie das funktioniert, beziehungsweise wer, du hast es eben schon angedeutet, aber kannst du da noch mal ein kleines bisschen mehr erzählen, wer da alles mit dir zusammen investiert?
Das sind sehr unterschiedliche Leute. Eine Gemeinsamkeit, die die alle haben, sie sind erfolgreiche Leute, das heißt, sie haben entweder einen Exit gemacht oder sie sind Unternehmer oder sie sind leitende Manager in einer Firma. Das heißt, sie haben alle etwas Geld übrig. Sie haben aber eine Sache verstanden. Ja, Startup Investment müsste man eigentlich sehr viel Geld investieren, was die meisten nicht bereit sind zu investieren. Bei mir war das anders. Ich habe all meinen Cash mittlerweile in Startups liegen. Das heißt, ich habe nicht mehr in, was man normalerweise macht, in Börsenaktien, in Bitcoins, in irgendwelchen Miethäusern und so habe ich gar nichts mehr. Das ist aber nicht das, was ich jedem raten würde. Also die Unternehmer sind dann so, die sagen, okay, ich habe so und so viel Geld, ich würde das gerne in Startups investieren. Wie mache ich das am besten? Und da ist der gute alte Rat der Banker, am besten diversifizieren. Ja, erstens nicht alles in Startups und zweitens auch innerhalb der Startup-Klasse diversifizieren. Das heißt nicht ein bis zwei Investments, weil die doch relativ hoch sind, ja, unter 25.000 Euro. Macht Startup Investment fast keinen Sinn. Das Standardticket ist eher 50.000 Euro. Das ist schon viel Geld für eine Person. Und aus zwei Investments hat man meistens auch keinen sofort einen super Treffer, der alles Geld zurückspielt wieder. Sondern das kann auch schief gehen. Und bei uns ist das so: Wir legen 10 Gesellschafter, 10 Unternehmer legen ihr Geld zusammen. Und wir investieren auch wieder ungefähr in 10 Startups. Das heißt, jeder hat auch ein kleines Portfolio mit einem Investment von 10, 11 Startups. Und das Risiko ist damit gestreut. Und gleichzeitig bringen die Unternehmer, ich nenne sie auch Domain-Experten, weil die sehr viel tiefere Erfahrung haben wie ich in unterschiedlichen Domains, sei es Pharma, sei es Transformation von Enterprise-Unternehmen in die Digitalisierung, sei es Steuerberatung, sei es Medizin, sei es irgendwas, wo man sich halb auskennt, ja, als interessierter Mensch, aber wo man sich nie tief auskennen kann. Und wenn ich natürlich ein Startup habe, weil wir auch sehr breit investieren, was aus einer dieser Domains kommt, dann frage ich auch meinen Gesellschafter, kannst du mal in den ersten Pitch mit reingehen und kannst du mal deine Meinung dazu sagen, ob das ein Markt ist, ob das ein Pain ist und so weiter und so fort. Manche Sachen kann ich dann besser einschätzen oder gut einschätzen, die Struktur, das Team und so weiter und so fort, aber das Domainwissen fehlt mir halt. Und das Startup kriegt von uns einmal Geld. Es sind aber quasi 10 Business Angels, die dort zumindest on demand oder bei Bedarf mitdenken und nicht nur ein Business Angel. Das macht uns ein bisschen aus. Es ist auch sehr interessant für die Startups, weil wir dann auch einen haben, der in verschiedenste Themen reingehen kann. Das ist nicht immer der gleiche. Das sind unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Expertenwissen, die dann auch unterschiedliche Fragestellen der Startups beantworten können und das nicht als Berater tun, sondern als Business Angel tun, weil sie auch unterstützen wollen.
Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil gegenüber dem einen Angel. Ja, wenn man da den richtigen hat, ist es natürlich auch super. Aber ich habe hier dann tatsächlich mehrere Domänenexperten, vielleicht auch einen, der genau in meiner Branche dann auch tätig ist und sich da auskennt. Typischerweise für mich als Startup-Kunde hat das so den einen Vorteil. der sich auskennt in meiner Branche, der lässt mich dann auch mal eher in Ruhe oder der weiß, warum es nicht so gut läuft oder der lässt mich dann auch mal erstmal arbeiten, ja, ohne direkt nervös zu werden. Gleichzeitig im Idealfall kann der mir natürlich auch noch mal helfen und weiß eine Lösung, weiß einen Kontakt, kennt jemanden, der einem da helfen kann. Und wenn alles ganz perfekt läuft, dann kann der mir natürlich auch noch Intros machen zu potenziellen Kunden oder zu weiteren Investoren. Das sind so ungefähr der Dreiklang, den man erwartet von einem Business Angel. Finde ich super spannend, dass das bei euch jetzt quasi nochmal so eine Zehnerpotenz hat durch dein Modell, dass du zusammen investierst mit anderen. Das macht total Sinn für alle Beteiligten, glaube ich. Um das nochmal so ein bisschen anfassbarer zu machen, hast du mal ein Beispiel, wo das in der Historie schon mal so richtig gut funktioniert hat, wo eins eurer Startups dann auch mal davon profitiert hat, dass es ein oder zwei oder drei richtig gute Leute auch in deinem Netzwerk da gab, die helfen konnten?
Ich habe ein Beispiel, ein Startup, was mit der Ausbildung zu tun hat, hatten wirklich einen Enterprise-Kunden vor der Brust und die Entscheidungswege bei Enterprise-Kunden und die Differenzierungswege und was die alles brauchen, was die alles voraussetzen, wenn sie mit jemandem zusammenarbeiten, das weiß ein Gründer nicht unbedingt. Ja, und dann habe ich einen Unternehmensberater, der genau solche Kunden auch berät und der dann für das Startup da ist und sagt und die Runden vorbereitet, die verschiedenen Meetingsrunden mit diesem Enterprise-Kunden. Ist total wichtig. Da könnte ich auch nicht mehr außer Human Sense viel mehr beisteuern. Weil das doch dann auch politisch ist, teilweise zwischen Abteilungen und wie man das spielt in so einem Konzern, ist ein großer Mehrwert. Ein anderes ganz aktuelles Beispiel ist auch, dass einer von den Gesellschaftern bei einem Startup eine Technical Due Diligence nach dem Investment gemacht hat, um zu sehen, wie safe sind die, machen die alles richtig, arbeiten die an den richtigen Dingen. Und da sind auch Erkenntnisse rausgekommen, die auf alle Fälle auch wichtig für das Startup sind. Ja, also wir machen jetzt keine Tech-DD, um jetzt zu investieren oder nicht zu investieren. Dann machen wir eine kleine Prüfung, aber keine DD, das würde sich nicht rechnen. Aber wenn wir dann investiert sind, gehen wir rein, um sie auch bestmöglich zu unterstützen. Und das könnte ich nicht leisten. Was ich selber leisten kann, sind Finanzierungsrunden vernünftig zu strukturieren. Alles, was mit Human Sense, alles, was mit Synergien zu tun hat, wie man ein Geschäftsmodell aufbaut. Da kann ich überall beisteuern. Ich habe auch für Startups schon Finanzierungsrunden angestoßen oder auch teilweise mit durchgeführt und wirklich geholfen, Investoren reinzubringen, wenn das möglich war. Aber die tiefe Domänexpertise, die kommt dann eher von den Gesellschaftern.
Die Logik, nach der auch die meisten VCs ja arbeiten müssen, glaube ich, ist die, dass von 10 in der Regel 1 dann irgendwie so richtig, richtig gut läuft. 5 bis, naja, eigentlich so eher bis zu 5 laufen so irgendwie und überleben. Und die restlichen sind dann eigentlich auch eher in der Insolvenz nachher. Wie würdest du sagen, für euch ganz konkret funktioniert diese Mathematik? Seht ihr das auch so, dass ihr sagt, wir haben so eine Portfoliologik, 50% funktionieren nicht, die anderen 50% spielen ihr Geld zurück oder da ist dann auch mal ein Fund-Returner dabei. Hast du schon Erfahrungswerte, wie diese Mathematik dann für euch funktioniert in diesem Modell, wo ihr doch sehr eng miteinander investiert und wo man eigentlich auch meinen müsste, ihr habt so einen unfairen Vorteil, den ihr da als Investor auch für euch nutzen könnt?
Ja, unfair würde ich den Vorteil nicht nennen, weil das auch viel Arbeit ist. Deswegen ist es ein fairer Vorteil. über die Mathematik, ich habe mir da viel Gedanken gemacht, ja, ganz am Anfang, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, boah, die Mathematik gilt nicht für mich, ja, weil ich finde ja nur die guten Gründer, die dann, wo dann nicht 5 von oder whatever von 10 dann pleite gehen. Da bin ich auch noch nicht, dass 5 von 10 pleite gehen würden, aber trotzdem, die Mathematik scheint sich zu bewahrheiten. Wo genau das dann ist, ja, ob es dann 1 von 10 ist oder 1 von 20 oder 2 von 10 oder 3 von 10, aber ja, es sind nicht 10 von 10, die erfolgreich werden. Das ist hundertprozentig klar und bewiesen. Also wer das schafft, der ist echt ein Glücksgriff und ein Glückskind. Ich habe aufgehört zu wetten, also zu wetten aus Spaß, ja, aber ich habe aufgehört, alles auf eine Karte zu setzen und zu denken, das Geschäftsmodell ist so toll, dass der Gründer ist so toll, der wird auf alle Fälle Erfolg haben. Ich wurde schon mehrmals in meinem relativ übersichtlichen Investorenleben von 7, 8 Jahren eines Besseren belehrt, in das Positive und in das Negative. Das heißt, jemand, der, wo ich gesagt habe, der hat ein gutes Produkt, ich investiere, weil das Produkt gut ist und weil das wert ist, unterstützt zu werden. Und der hat sich nach einer langen Durststrecke plötzlich so gemausert, dass er ja, ein Fondsreturner wird oder geworden ist. Und andere Geschäftsmodelle, wo wir uns alle angeguckt haben, sagen, boah, das ist das Schönste, das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben. Das wird auf alle Fälle funktionieren. 2 Jahre später ist es nicht abgehoben. Auch sowas funktioniert, ne? Und ich gehe so ein bisschen jetzt mit der Theorie von einem bekannten Angel aus Berlin, den Roland Fassauer, der gesagt hat, oh, lieber mal ein Investment mehr machen, wenn man das Geld hat, weil hinterher ärgert man sich, wenn man es nicht gemacht hat. Und es kann auch, der Fondsreturner kann auch erst bei Nummer 11 oder Nummer 12 oder irgendwann kommen. Und vorher kriegt man vielleicht gerade sein Geld raus. Alles kann sein. Ja, aber bei 20, 30 dort wirklich keine Treffer zu haben, das ist dann, würde ich sagen, schon schwer. Genauso schwer wie alle Treffer zu setzen bei 10. Und dabei sein Investment. Deswegen immer diversifizieren.
Definitiv, finde ich absolut richtig. Also ich glaube, das ist auch so der Grund, warum eigentlich die meisten VC-Fonds dann so in der Größenordnung 20 bis 30 auch Investments machen, weil die Wahrscheinlichkeit da dann Treffer zu haben, die steigt doch sehr, sehr stark an. Auch wenn man auf 10 runterrechnet, 1 von 10, dann glaube ich, ist es nachher vielleicht doch 1,5 oder dann eben doch 0,5 von 10. Und das funktioniert dann halt eben nicht, ne? Du hast ja jetzt schon über 30 Investments gemacht. Ist da schon der Fonds-Returner dabei gewesen oder wartest du auch selbst noch ein bisschen drauf?
Also erstmal eine Erfahrung habe ich gemacht, es dauert doch länger, als man plant und als man denkt. Ja, ich habe am Anfang gedacht, nach 2, 3 Jahren ist ja schon der erste Exit da und das kann durchaus passieren. Ja, das ist auch schon passiert, bei mir nicht. Bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, aber ja, genau die Zahlen, die wir vorhin besprochen haben, also ich habe jetzt am Anfang selber investiert und dann mit Mosel Ventures investiert und dann mit Mosel Ventures 2 und so weiter. Also ja, der Fondsreturner ist schon da. Das heißt, ich habe mein Geld aus den ersten Investments auch schon wieder zurückbekommen, obwohl ich doch Fehler gemacht habe und in Startups investiert habe, gerade am Anfang, wo ich eigentlich nicht hätte investieren sollen, die nicht investierbar waren oder die K.O.-Kriterien nicht erfüllt haben und die dann auch, also ich habe auch schon Abschreibungen gehabt.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das soweit schon mal funktioniert hat. Ich meine, das zeigt erstmal, wie mächtig dann die Diversifizierung auch ist und wie gut die funktioniert. Und zum anderen, ich glaube ehrlicherweise, wie bei allem im Leben, man muss die Fehler auch machen, ne? Also du kannst letzten Endes so viele Bücher lesen, wie du willst, wenn du tatsächlich nicht selbst auch aktiv wirst, dann wirst du letzten Endes das Ganze auch nicht lernen. Deswegen würde ich ehrlicherweise schiefgegangene Investments auch nicht unbedingt als Negativum irgendwie definieren, sondern tatsächlich auch sagen, naja gut, Fehler gemacht, davon gelernt. Ich habe dadurch auch meine Spezialisierung gefunden oder auch meine klaren Red Flags überhaupt erstmal rausgefunden für mich persönlich. Das ist ja auch für viele Investoren ist das ja auch immer eine ganz persönliche Wahrnehmung. Ja, was ist jetzt ein Red Flag? Bei dem einen wäre das vielleicht schon etwas, was ihn upturnt, bei dem anderen vielleicht eben nicht, ja. Und von daher würde ich sagen, das ist einfach Teil der Lernkurve.
Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Man muss aber nicht alle Fehler nochmal machen. Ne? Also deswegen nochmal mein Rat an die Leute, die jetzt sich mit dem Gedanken spielen zu investieren, doch auf Business Angel Veranstaltungen zu gehen, sich doch den einen oder anderen mal zur Seite zu nehmen und zu fragen. Und ja, im Endeffekt, den Fehler, den man machen kann, ist ein Investment zu machen, dann zu warten, ob da was rauskommt oder nicht, und einfach aufzuhören, weil die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem einen Investment oder zwei Investment dann wirklich viel rauskommt, ist relativ gering. Man muss diese Entscheidung schon bewusst machen und dann muss man einen Weg finden, auch in, sagen wir mal, 10 Startups zu investieren, sei es über so ein Konstrukt, sei es über Plattformen, was es ja auch gibt, und einfach dranbleiben. Ne? So die deutsche Mentalität ist so ein bisschen, ich habe was gemacht und jetzt warte ich mal, bis das zurückkommt und wenn das gut läuft, dann mache ich weiter. Das funktioniert eher nicht so.
Gut, du hast ja jetzt schon so ein kleines bisschen beschrieben, ehemalige Manager, Unternehmer, sind bei dir Gesellschafter, ihr seid alle Business Angels und investiert jetzt eben zusammen über die Mosel Ventures Vehicle. Was ist so die Motivation deiner Gesellschafter jetzt in Startups generell zu investieren und auch speziell in die Companies, die ihr euch dann ausgesucht habt für euer Portfolio?
Die Motivation der Gesellschafter ist natürlich auch ein Return zu erwirtschaften. Ne? Das ist also, wir sind keine Spendenorganisation, die zu viel Geld haben, um das zu vergeben. Wir wollen natürlich unser Geld zurückbekommen. Wir sind vielleicht ein bisschen anders anzusehen als ein VC, der jetzt quasi nur in Unicorns oder in mögliche Unicorns investiert. Zumindest bei mir, vielleicht fangen wir damit an, ich bin ja auch Gesellschafter immer, wenn ich eine Sache unterstützen kann, die wirklich die Gesellschaft ein Stück weiterbringt, ja, Talentogo, die wirklich die Ausbildung auf ein neues Level heben kann durch die richtigen digitalen Tools. Und wenn man dann sagen kann, da war ich am Anfang an dabei. Und selbst wenn es vielleicht kein Unicorn geworden ist, sondern wie es im deutschen Markt oft passiert, für ein paar 10 Millionen oder für ein paar 100 Millionen verkauft wird, eben kein Unicorn, ist das vollkommen okay. Ja, wenn wir unser Geld zurückbekommen, wenn wir ein X dahinter schreiben können, egal wie hoch das ist, ist das für uns schon mal gut. Natürlich ist mehr besser, das gebe ich gerne zu, aber da steckt man nicht drin. Ne? Wenn man mit 10x nicht zufrieden ist, weiß ich nicht, ja, dann ist man vielleicht auch falsch. Aber dort wirklich den Impact generiert zu haben, um in der Gesellschaft was voranzubringen. Wir haben auch in Phagen investiert zum Beispiel, die Multiresistenzien bekämpfen können in Zukunft. Wenn man da von Anfang an dabei ist, da hat man wirklich so ein gutes Gefühl und noch Geld verdient, was eigentlich das Investieren oder das Mentoring auch zur schönsten Sache der Welt machen kann, weil man wirklich viel Spaß an der Arbeit hat und man die Arbeit gar nicht als Arbeit fühlt. Und ein bisschen was davon ist auch bei meinen Gesellschaftern, bei dem einen mehr oder bei dem einen weniger. Der eine sieht das ein bisschen als Geldinvestment und möchte, dass sich darum gekümmert wird. Der andere möchte Impact generieren. Der zweite, dritte möchte die Bildung voranbringen. Und jeder hat so ein bisschen eine andere Ausrichtung. Und Mosel Ventures ist dann eigentlich ein Kompromiss von 10 Gesellschaftern, die natürlich nicht alle gleich ticken. Ja, der eine geht mehr nach dem Team, der zweite geht mehr nach dem Produkt, der dritte geht mehr nach dem Markt. Und im Gespräch oder im Pitch und im Gespräch danach bilden sich dann die Meinungen der Gesellschafter, wo wir dann investieren. Also wir brauchen auch eine ziemlich große Mehrheit der Gesellschafter, die dafür sein müssen, damit wir überhaupt investieren. Also ich darf auch nicht alleine entscheiden. Ich kann das gar nicht. Wir sind kein Fonds, sondern wir entscheiden gemeinsam. Wir hängen zusammen mit drin bei Erfolg und Misserfolg. Und deswegen ist auch die Unterstützung der Gesellschafter quasi schon einprogrammiert in das System, weil die selber daran interessiert sind, dass ihr Investment auch erfolgreich hat und sie unterstützen das dann auch mit ihrem Wissen, wo sie sich besser auskennen, bei Bedarf, um das dort voranzubringen.
Du hast eben schon erwähnt, dass ja doch die Wahrheit ist, selbst die erfolgreichen Unternehmen, die werden dann halt eben eher mal für 40 Millionen verkauft. Das ist eigentlich auch schon ein sehr, sehr guter Exit. Nicht unbedingt für 400 oder für 4 Milliarden. So ein Thema, das vielleicht auf Deutschland begrenzt ist oder das vielleicht seine Herausforderungen hat, weil es einen lokalen Markt bedient oder weil es vielleicht auch in einer sehr interessanten, aber dennoch begrenzten Nische irgendwo ist. Das passt da halt eben nicht rein. Wie ist denn eure Logik für den Fund Return?
7 von 10 sollten überleben, 2, 3 werden sterben. Vielleicht auch nicht, das werden wir in 5 oder in 10 Jahren dann sehen und dann ja, bei einem Glas Wein oder so drüber philosophieren, ob unsere Strategie dann richtig war. Aber wir hebeln das ein bisschen aus, indem wir halt sehr früh dabei sind. Ja? Für uns ist zum Beispiel, wenn wir theoretisch ich habe bei Startups investiert, wo die Bewertung 1, 2, 3 Millionen war. Ja? Selbst bei 30x, was so ein normaler Verkaufswert für ein erfolgreiches Startup ist. Wir wollen jetzt nicht den Wert unter die Decke kehren. Also 30 Millionen ist ein erfolgreicher Exit. Ja, das ist richtig viel Geld für Otto Normalverbraucher und auch für Business Angel. Und das ist alles gut, wenn der für 30 Millionen verkauft wird. Und dann hätten wir in dem Fall aber auch ein 7x, ein 8x, ein 10x schon erreicht, weil wir eben früh dabei sind. Ja, und wenn das natürlich in die Richtung 100 Millionen oder so wird, dann sind wir dicke mit 10x dabei. Das sind auch durchaus welche, die dieses Jahr in diese Richtung gehen können. Ja, das funktioniert also auch bei uns, dass da auch 20x dabei sein können, was natürlich so ein Fonds-Returner wäre wie für einen VC, aber halt auch mit einer niedrigeren Gesamtsumme. Das heißt, wenn wir nur 50.000 investieren und da 20x zurückbekommen, passt das ja in den Rahmen auch rein. Wobei der VC, wenn der erst bei einer Bewertung von 30 Millionen oder 20 Millionen reingehen würde und 5 Millionen investieren würde, dann müsste er ja quasi schon in Richtung Einhorn das Startup entwickeln. Ne? Also die 10x stehen durchaus auf unserer Leitlinie, unserer gedachten Leitlinie. Wir sind da ziemlich pragmatisch unterwegs. Das muss das Startup theoretisch erreichen können. Wenn das nur 2x, 3x, 5x theoretisch erreichen kann, dann ist es für uns auch kein Investment. Dann nennen wir das Gründung. Ja, das ist eine andere Art von Geld verdienen. Das ist eine Gründung, die kann man unterstützen. Da kann man aber nicht auf dem Exit hinarbeiten. Wir arbeiten schon auf dem Exit hin. Und wir wollen auch 10x. Aber ich werde jetzt nicht in Tränen ausbrechen, wenn ein richtig gutes Impact Startup, was die Bildung weiterbringt, was ein richtiges gesellschaftliches Problem löst, sich mit 7x von uns, aus unserer Mosel Ventures Family verabschiedet, dann ist das vollkommen okay für mich. Ja, der eine Gesellschafter sagt vielleicht, oh, ich hätte gern mehr gehabt, aber mit einem gesunden Exit und Geld zurück und mehrfach Geld zurück ist auch jeder noch zufrieden gewesen, den riesigen Home Run zu verpassen. Ja, ist schade, wenn man zu früh rausgegangen ist, also wir könnten uns auch vorstellen, über Secondaries rauszugehen, wenn große VCs reinkommen und wenn wir unser Geld verdient haben, weiter investieren können, weiter gesunde Startups, vernünftige, nachhaltige Startups unterstützen können, dann ist das auch vielleicht eine andere Strategie wie VCs, aber durchaus auch vernünftig und auch ergebnisorientiert. Ne? Also wie am Anfang gesagt, wir wollen jetzt nicht Geld spenden.
Ein anderes Element von der Fondslogik eines VCs ist ja auch, dass der Fonds eine begrenzte Laufzeit hat. Ja, das sind dann meistens so 4 bis 5 Jahre Investment, dann nochmal 4 bis 5 Jahre Weiterentwicklung und eigentlich nach 10 Jahren, allerspätestens nach 12, sollten alle Beteiligungen verkauft sein und das Geld wieder zurück an die Limited Partner ausgezahlt sein. Klar, bei euch ist es jetzt schon eine ganz andere Grundstruktur. Aber habt ihr auch so eine zeitliche Limitierung für euch selbst gesetzt?
Die haben wir teilweise gesetzt, ja, weil die Gesellschafter teilweise auch schon ihr berufliches Leben gelebt haben. Ja, ich habe durchaus ein, zwei Gesellschafter auch, die jetzt schon in Rente oder im Vorruhestand sind und die sagen, boah, nach 10 Jahren möchte ich schon mein Geld zurückhaben oder nach 12 Jahren. Ne? Also die Laufzeit der GmbH ist auch so ein bisschen aufgelegt. Ne? Bei uns sieht es so aus, dass wir, da wir am Anfang auch fleißig sind und relativ zügig investieren, wir investieren nicht in 5 Jahren, sondern eher in 2 Jahren, vielleicht mit Nachzüglern in 3 Jahren und dann schon auch einen Exit anstreben. Ja, ich sag mir aber auch, wenn der eine oder andere am Ende nicht verkauft wird, ja, wir sind alles Leute, die 10 Jahre miteinander zusammengearbeitet haben, die gut ausgekommen sind, dann, wenn einer sein Geld dann raushaben will und das sind aber noch 2 nicht verkauft, dann werden wir die nicht auf Teufel komm raus verkaufen, sondern einer wird ein Angebot machen und sagt, okay, ich bleib drin, ich übernehme das und wir werden irgendeine Regelung finden, dass dann die Anteile dann quasi entlohnt werden oder irgendeine Regelung finden, die Sinn macht. Ne? Alles, was wir machen, soll pragmatisch sein, soll irgendwie sinnvoll sein und nicht formell geprägt wie in einem Fonds, der dann unbedingt liquidieren muss. Das im Endeffekt muss es für das Startup stimmen, ja, für den Gründer, für das Startup. Es muss erfolgreich sein, ist die erste Prämisse. Wenn es erfolgreich ist, werden wir auch unser Geld verdienen. Und wenn wir unser Geld verdient haben, werden wir es auch vernünftig teilen.
Sprechen wir vielleicht nochmal so ein kleines bisschen über die unterschiedlichen Varianten von einem Exit. Ne? Also ich meine, wir kennen ja die typische Akquise, Ja, die ein anderes Unternehmen kauft das Gesamtunternehmen. Das ist mit Sicherheit der Fall, der als typisch angesehen wird. Ich kann aber auch durchaus aus eigener Erfahrung sagen, dass andere Dinge in der Realität dann vielleicht sogar doch in höheren Fallzahlen auftreten. Du hattest schon Secondaries erwähnt. Dann gibt's natürlich noch den Börsengang. Ist vielleicht in Deutschland und Europa auch eher der seltenere Fall. Ich glaube, da ist es in den USA auch wiederum eine etwas andere Situation. Und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, es gibt halt eben doch keinen Exit. Ja, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass Gründer dann zum Beispiel gesagt haben, naja, wir haben jetzt eine Seed-Finanzierung gehabt, wir haben es aber auch geschafft, das Unternehmen profitabel zu drehen. Wir machen das hier jetzt auch schön profitabel. Wir haben auch als Gründer immer noch eine Mehrheit der Stimmen im Unternehmen. Vielleicht wäre ein Exit für uns auch interessant, aber aktuell ist es für uns ganz schön, einfach 1, 2, 3 Millionen EBIT im Jahr zu machen und uns dann vielleicht auch eine Dividende auszuzahlen. Ja, also da geistert so ein kleines bisschen das Schlagwort Seedstrapping so als Mittelweg zwischen VC-Finanzierung und Bootstrapping durch die sozialen Netze. Was würdet ihr in so einer Situation machen als Investor, wenn das Unternehmen profitabel ist, auch gerne bereit ist, Dividenden auszuzahlen, aber Exit erstmal nicht in Sicht oder auch gar nicht von den Gründern gewollt?
Wir würden natürlich mit den Gründern sprechen, ja, weil es ist jetzt ein fiktiver Fall, ein fiktives Startup. Es kann ja durchaus Sinn machen, dass man das für eine Zeit lang macht, dass man das 2 Jahre nochmal weiter cash-positiv wachsen lässt, weil es im Moment kein VC-Geld für diesen Case gibt oder wie auch immer oder zu ganz schlechten Bewertungen. Es hängt von Fall zu Fall ab. Ich gehe davon aus, dass nach 10 Jahren, wenn eigentlich die meisten der Gesellschafter eigentlich raus möchten aus der GmbH, dass dort vielleicht ein oder zwei von diesen Startups oder von diesen Firmen, wie du sie beschrieben hast, noch existieren und vielleicht nicht unbedingt den Käufer zu dem Preis finden für unsere Anteile, die wir uns vorstellen würden. Also wir haben das nicht im Einzelfall durchgespielt. Meine Lösungsvorschläge für die Gesellschafter wären folgendermaßen, oder mit den Gründern, wenn die Gründer aus gutem Wissen und mit gutem Recht sagen, nee, wir wollen das weiter, wenn das wirklich Sinn macht für die. Wenn es keinen Sinn macht, wird man die versuchen, dorthin zu bringen, dass es sinnvoll auch für die ist, ja, weil der Exit dann vielleicht auch doch besser für den Gründer ist, um ganz neu zu starten, was Neues zu machen. Wenn das nicht funktioniert, weil wir die Mehrheiten nicht haben, ich bin 58, ja, das heißt, wenn das in 8 Jahren so ist, dann bin ich im Rentenalter, dann habe ich auch nichts gegen Rendite, die jeden Monat kommen. Und wenn ein Gesellschafter, 2, 3, 4, 5 Gesellschafter davon nichts halten, dann versuchen wir, die Gesellschafter auszuzahlen, die möchten raus oder die Rendite wird halt geteilt. Ich sehe das jetzt nicht als Riesenproblem. Ich werde nur versuchen, natürlich die Kosten runterzufahren und nicht verschiedene GmbHs laufen zu lassen mit jeweils einem Asset. Das würde jetzt wenig Sinn machen. Das würde ja im Zweifel mehr an Beiträgen, an Gebühren kosten, was jetzt rauskommt. Ich würde das ein bisschen effizienter, hat man vorhin, ich bin so ein Effizienz-Synergiemensch, ich würde das alles ein bisschen effizienter, vielleicht die Struktur gestalten. Es ist nur eine GmbH, es ist keine AG, es ist kein Fonds, man kann damit alles machen, wenn die Gesellschafter d'accord sind. Und wir würden dort einen vernünftigen Beschluss machen, um das vernünftig umzusetzen. Wir würden nicht auf den Verkauf zwingen, wenn es der Gesellschaft aktiv wirklich schaden würde. Das würde in unserer Philosophie keinen Sinn machen.
Ursprünglich bist du mit Mosel Ventures ja gestartet mit dem Vorhaben, explizit außerhalb von Berlin in Startups zu investieren. Wie kam es dazu und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Genau, das ist historisch so ein bisschen gewachsen. Also ich habe am Anfang vor Mosel Ventures habe ich selber in Startups investiert. Also ich habe für mich entschieden, das ist was für mich, was mich interessiert. Das war eine gehörige Portion Bauchgefühl. Das war nicht wahnsinnig überlegt und wahnsinnig recherchiert und wahnsinnig viele Bücher gelesen, sondern ich wollte das einfach machen. Das war vielleicht meine Form der Midlife-Crisis. Ja, andere fangen an, Extremsport zu machen, steigen auf den Himalaya. Und ich habe halt meine Angestelltenkarriere beendet und habe in Startups investiert. Und der erste Aufschlag von Mosel irgendwas war ein Mosel-Hub. Ja, ich wollte hier in Trier, in der Moselregion, im Mosel-Valley, ein Silicon Valley unterstützen, das ja auch mehr Gründungen, mehr Startups sind, die ich dann auch investieren kann, also die auch heranziehen, um die Region ein bisschen zu unterstützen. Das hat so aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Der Mosel Hub war wirklich regional ausgelegt. Das sagt der Name schon, der war regional ausgelegt. Wir wollten das hier in der Nähe machen. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Region nicht so viele Startups gefunden, dass wir wirklich, wir wollen ja auch in die besten Startups investieren. Das heißt, ein lokales Startup hat immer einen Extra-Bonus. Ja, das schauen wir uns als erstes an. Da wird ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Da wird auch vielleicht ein Auge zugedrückt. Aber wir können natürlich nicht beide Augen zudrücken. Das heißt, wir wollen in die besten Startups investieren. Und manche Märkte sind einfach global. Das heißt, wir müssen das Beste in Deutschland, wenn nicht das Beste in Europa finden, was sich auf diesen Markt oder auf diese Pain konzentriert und fokussiert. Und das muss eben auch in Bielefeld sitzen oder in München sitzen oder in Hamburg sitzen oder auch in Berlin sitzen. Am Anfang habe ich gesagt, ja, in Berlin investiere ich nicht, weil dort ja das meiste Kapital da ist. Und wenn ein Berliner Startup bei einem Mosel Ventures um Geld anfragt, habe ich dann, das klingt für mich wie jemand aus dem Silicon Valley fragt in Deutschland nach Investment an. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber wenn das beste Startup in diesem Bereich eben in Berlin sitzt und wir sind davon überzeugt, haben wir dann im Endeffekt dann doch auch in Berlin investiert. Aber wir haben auf keinen Fall einen Fokus, dass wir jetzt Startups in der Startup-Bubble suchen, dass wir nur in Hamburg, München, Berlin suchen, sondern das Startup darf auch in Saarland sitzen. Ja, es hat ganz andere Kosten als das Startup in Berlin, viel niedriger, die Büros sind viel preiswerter. Es hängt ja immer an den Menschen und nicht alle Menschen wollen nach Berlin umziehen und können nach Berlin umziehen. Im Saarland haben wir ein Startup Gründer, die haben 2 und 3 Kinder, die wollen nicht nach Berlin umziehen, weil das alles aus den Fugen reißt. Die wollen im Saarland gründen und die bekommen auch ihr Geld, wenn sie denn gut sind. Es ist vielleicht ein bisschen schwerer, sie müssen vielleicht auch mal nach Berlin fahren, um an das Geld zu kommen oder Teams-Calls, Zoom-Calls und so weiter machen. Im Endeffekt durch die vernetzte Welt ist das eigentlich egal, wo du sitzt. Ja, viele Startups haben hybride Teams. Ich habe ein Startup, die Entwickler sitzen ganz im Osten und ganz im Westen, also in Asien und in Amerika. Ja, und der Gründer ist jetzt nach USA gezogen, weil sie die US-Expansion vorbereiten wollen. Ja, die arbeiten trotzdem im Team zusammen und seine Mitgründer sitzen hier. Das funktioniert alles. Und warum soll das beim Investieren nicht funktionieren?
Siehst du irgendwelche Unterschiede bei den Gründern oder bei den Companies zwischen, sagen wir mal, Berliner Startup und Startup jenseits von Berlin?
Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich auch diplomatisch bin. Also ich glaube schon, dass die Berliner Gründer die Startup-Sprache, den Startup-Sprech schon sehr, sehr, sehr gut beherrschen. Ja, also dann, wenn ich dazu höre, denke ich, wow, ein paar weniger Abkürzungen, ein paar weniger Buzzwords würden dem Pitch ganz gut tun. Das ist jetzt nicht die Masse, aber das hört man schon öfter mal, wenn da jemand direkt aus der Startup-Bubble, der hat links und rechts die Gründer, ist dort im Accelerator auch und so weiter und so fort. Die haben dann diesen Startup-Sprech drauf, der teilweise dann so ein bisschen übertrieben wirkt. Auf der anderen Seite sind die Gründer auch besser vernetzt. Sie sind auch selbstbewusster. Ja, das kann gut und schlecht sein. Ja, also zu selbstbewusst und nicht mehr auf die Mentoren oder auf das Umfeld oder wir hören, abgehoben sein, kommt wahrscheinlich in Berlin auch mal öfter vor als im Saarland. Das liegt an der Mentalität der Menschen. Das hat seine Vor- und Nachteile im Endeffekt. Ne? Selbstbewusste Gründer sind gut, zu selbstbewusste Gründer sind nicht gut, wenn sie nicht zuhören. Wenn sie nicht selbstbewusst sind, ist ganz schlecht, dann funktioniert das auch nicht. Da gibt es schon so ein bisschen Unterschiede, aber ich würde nie sagen, ein richtig gutes Startup darf nicht in Berlin sein oder muss in Berlin sein. Soweit würde ich mich nicht versteifen. Wenn es zu uns passt, dann wird da investiert. Und egal, ob das im Saarland oder in Landau oder in Paderborn sitzt, um so ein paar Hotspots von unseren Investments mal aufzuzeigen, dann passt das auch für uns. Wir sitzen ja selber in der Provinz, ja, also Provinz in der super schönen Provinz an der Mosel, wo alle in Urlaub hinfahren, aber industriell oder unternehmenstechnisch ist es dann doch eher Provinz Und deswegen liegt uns die Provinz auch am Herzen. Ja, wir würden auch in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt investieren oder haben auch in Sachsen investiert zum Beispiel.
Wie sind eure Zukunftspläne? Normalerweise frage ich immer die schöne Frage, in 5 Jahren lese ich einen Artikel über euch in meiner Lieblingsnachrichten-App. Was ist die Headline?
Also meine Lieblingsheadline wäre, dass wir wirklich an 2, 3, 4 oder 10 Neuerungen in der Gesellschaft wirklich tatkräftig mitgewirkt haben, dass wir irgendein Problem geholfen haben zu lösen oder 10% davon zu lösen. Sei es denn, was mit Klima zu tun hat, was mit Abfall zu tun hat, was mit Bildung zu tun hat, was mit Gesundheit zu tun hat. Ich hatte vorhin Beispiele gebracht von der Ausbildung in Deutschland. Ich halte persönlich nicht wahnsinnig viel davon, immer neue Leute von überall her ranzuholen und die abzuwerben aus Entwicklungsländern, dass die hier als Arzt arbeiten können. Sag ich, boah, brauchen die keine Ärzte in Indonesien oder in Ägypten oder wo die Leute herkommen? Und gleichzeitig haben wir ein Problem bei der Ausbildung oder im Studium, um die Leute richtig auszubilden. Also ich würde alles investieren, damit das besser funktioniert. Und wenn das in 5 Jahren drinnen steht, dass die Ausbildung, dass die Bekämpfung der Multiresistenzien, dass ein Krebsprodukt, was gegen Krebs hilft oder was die Schule revolutioniert hat, dass die Kinder besser ausgebildet, dass die besser lernen. Wenn wir dort im Zusammenhang mit erwähnt werden als Mitinvestor, der ganz am Anfang dabei war, wäre das ein super, super schöne Sache für mich. Und natürlich, wenn man an den Erfolg der Startups arbeitet und das auch funktioniert, dann ist es auch nicht der Schade des Investors, wenn es dann so kommt, wenn es wirklich erfolgreich wird. Das heißt, es wird sich auch finanziell dann für uns gelohnt haben, dass wir schön unsere Rente verbringen können als Gesellschafter im fortgeschrittenen Alter von 50 oder 60, wie wir im Durchschnitt jetzt sind. Im Endeffekt habe ich mir aber gedacht, wenn ich wirklich viel Geld verdienen sollte, was werde ich denn damit machen? Ich werde wahrscheinlich 3/4 davon wieder investieren, obwohl ich dann vielleicht schon 70 bin in der Zeit, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht in 5 Immobilien anlegen oder in Ferienhäuser auf der ganzen Welt oder sowas. So bin ich einfach nicht.
Jetzt mit eurem Portfolio ist es erstens recht groß. Du hast gesagt, es sind ungefähr 30 Beteiligungen. Von dem, was du bis jetzt schon erzählt hast, die Auswahl und die Range von Pharma bis Software, um die Ausbildung zu verbessern, da ist ja auch ziemlich viel dabei. Ich glaube, da habt ihr ganz gute Voraussetzungen, dass diese Vision wahr wird. Wenn ich jetzt als Gründer ein Investment von dir haben möchte, was ist dein Top-Tipp? Was muss ich richtig machen?
Ich weiß nicht, ob der Gründer das wirklich 100% beeinflussen kann. Ja, also er hat eine Idee und die stößt bei mir oder bei uns auf Gegenliebe oder auf Wissen, dass das wirklich auch funktionieren kann. Es kann auch sein, dass der Gründer alles richtig macht, die Ansprache richtig macht, ein super Pitch-Deck hat, aber die Idee interessiert uns an sich nicht. Ja? Also wir haben auch Sachen, da müsste man mich über die Ziellinie fragen, um dort zu investieren. Also ich würde in bestimmte Sachen würde ich nicht investieren. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, was das ist, aber manche Sachen liegen mir einfach nicht. Obwohl ich könnte sagen, ich brauche nicht in Kosmetik zu investieren, dafür stehe ich nicht. Ich persönlich benutze die nicht und ich wäre komplett der falsche Investor. Wenn die Idee stimmt, dann gehört ein bisschen Hartnäckigkeit schon dazu. Ja, das kann man im Positiven wie im Negativen sehen. Manche schicken täglich eine E-Mail und man soll endlich antworten auf ihren Pitch, hat aber 10, 20 andere Sachen auf dem Tisch. Aber ich hatte auch schon den Fall, dass ein Pitch-Deck übersehen wurde, was dann doch interessant war. Das heißt, wenn der Gründer gar nicht nachfragt, ist das auch schlecht. Also er sollte schon ein bisschen stubborn sein, ja, durchaus nochmal nachfragen. Aber dann auch ein klares Nein akzeptieren. Ja, ich bekomme so viel Dealflow, ich kann nicht jedem Gründer ausführlich eine Bewertung schreiben, warum das jetzt für ihn oder für uns, warum wir nicht zusammenpassen. Das kann ich nicht mehr machen, weil das auch nicht die Gesellschafteraufgabe ist, das ist meine Aufgabe und ich kann dann nur schreiben, nein, das passt nicht, vielleicht ein Satz dazu. Und wenn der Gründer das nicht verstehen will oder versteht, muss man es dann auch dabei belassen. Also man kann weder den Investor erzwingen, ja, oder zwingen, dass er investiert, wenn es einfach nicht sein Feld ist, wenn er nicht die Expertise hat, wenn er das nicht versteht, wenn er nicht an das Produkt glaubt. dann hilft auch der beste Gründer, der beste Pitch, der ausgefeilteste, super emotionale Pitch hilft dann nicht, weil ich einfach nicht dran glaube, an diese Idee. Das heißt nicht, dass sie nicht funktioniert. Sie ist halt noch nicht für mich oder für uns gemacht. Die kann mit anderen Investoren gut funktionieren, weil die eben auch diese Idee des Gründers kaufen. Also es muss ein Match geben.
Ja, es sind definitiv wertvolle Tipps. Jetzt mal ganz praktisch, wenn ich gerne Geld von dir hätte, wenn ich gerne ein Investment von Mosel Ventures haben möchte, was muss ich tun?
Das ganz Normale, ja. Unsere E-Mail, meine E-Mail steht auf der Webseite, die ist öffentlich. Mein LinkedIn-Profil ist öffentlich. Matthias Frost aus der Region Trier findet man schon mit dieser Kurzbeschreibung. Am besten auf LinkedIn und auf E-Mail anschreiben, ein aussagekräftiges Pitch-Deck mitschicken. Gerne auf Deutsch die E-Mail, wenn ihr aus Deutschland kommt. Für mich ist es schon fast ein No-Go, wenn mich jemand, der Max Müller heißt, aus Paderborn oder aus München, mich auf Englisch anschreibt, weil er nicht recherchiert, dass wir alles oder fast alles in LinkedIn auf Deutsch posten. Das zeigt schon, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das heißt, ein deutsches Startup darf mich gerne auch auf Deutsch anschreiben. Ein ausländisches Startup darf mich natürlich auch auf Englisch anschreiben. Aber es muss halt zusammenpassen, weil das ja die Art des Anschreibens schon ist, was auch viel über den Gründer aussagt. Und dann hoffen, dass das Pitch-Deck ein bisschen den Nerv getroffen hat. Gerne das auch in der E-Mail nochmal drauf eingehen, warum das für uns passt. Vielleicht sich auch ein bisschen über uns erkundigt. Das kommt gut an. Ich habe auch Anschreiben bekommen, dass sie genau mit mir sprechen wollten. Ich habe Intros bekommen, dass jemand sehr Bekanntes nach einem Intro zu mir gefragt worden ist, hat mich natürlich sehr gefreut, ist aber trotzdem keine Garantie, dass wir dann wirklich investieren können, weil wir hatten am Anfang gesagt, wir brauchen 75% der Gesellschaft dahinter der Investmententscheidung, und selbst wenn ich super, super überzeugt bin, aber 5 Gesellschafter dagegen sind, können wir nicht investieren, aber vielleicht investiere ich dann selber.
Das sind sehr interessante und sehr, sehr wertvolle Tipps zum Abschluss. Vielen herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit und für die Einblicke, die du gegeben hast. Ich hoffe, wir wiederholen das mal wieder, und natürlich wünsche ich euch, dass eure Vision wahr wird, dass ihr so einen großen Impact generieren können, dass ich dann in 5 Jahren auch euch mal bei so einem großen bei so einem großen Meilenstein erwähnt sehe.
Ich bedanke mich bei dir, dass ich hier sein durfte. Gerne hören wir uns wieder, vielleicht auch, wenn das Portfolio sich entwickelt hat und dort auch Neuigkeiten von den 3, die du schon interviewt hast, vielleicht gerade die in den News sind. Ne?
Das wünsche ich mir auch. Bis dahin, alles Gute. Aus meinem Gespräch mit Matthias kannst du einige spannende Einblicke mitnehmen, wie ein Frühphaseninvestor funktioniert. Zum einen ist die Renditeerwartung klar. 2x, also das Investment zu verdoppeln, ist eigentlich schon zu wenig. Warum? Weil in 10 Jahren auch der breite Aktienmarkt so eine Verdopplung schafft. Um das deutlich höhere Risiko eines Startup-Investments zu rechtfertigen, sind 3x oder mehr notwendig. Und da einige Startups eines Portfolios zwischendrin Totalverlust erleiden, müssen die Überlebenden diese Verluste auch noch ausgleichen. Typischerweise will ein Investor zumindest das Potenzial auf 10x, also Verzehnfachung seines Investments, sehen. Dafür müssen der Markt und deine Ambitionen und Fähigkeiten als Gründer ausreichend groß sein. Ein anderer Weg dahin ist natürlich auch, günstig einzukaufen. Daher sind viele Angels bei hohen Bewertungen raus. In der Realität geben auch sehr erfolgreiche Startups einen Exit mit 40 bis 100 Millionen her. Einhörner sind eben sehr selten. Damit da dann noch 10x möglich ist, sind 4 bis 8 Millionen Bewertungen bei einer Seed-Runde noch abbildbar für einen Angel. Darüber hinaus muss dann die Überzeugung von dem Geschäftsmodell schon gewaltig sein, um noch ein Investment zu erhalten. Auch hier, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch hier, manche Deep-Tech-Themen funktionieren einfach anders. Da sind auch höhere Bewertungen oder andere Bewertungen definitiv keine Seltenheit. Das alles zu wissen, ist sehr, sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf die nächste Finanzierungsrunde. Auch der Tipp, sich gut mit dem Investor zu beschäftigen und in der ersten Ansprache auch klar zu sagen, was du außer Geld noch von der Zusammenarbeit erwartest, ist Gold wert. Matthias hat auch noch einmal deutlich gesagt, dass er gerne direkt per LinkedIn oder per Mail angesprochen wird. Auch das kann ich nicht oft genug wiederholen. Direktansprache funktioniert, gerade in der Frühphase. Also bei der ersten Finanzierungsrunde da funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir eine gute Bewertung, sag's weiter. Feedback kannst du mir an podcast@thisisnotberlin.com schicken. Würde mich freuen, von dir zu lesen. Bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.